Hallo und herzlich willkommen zu Prompt mich mal. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute stürzen wir uns auf ein Thema, das wirklich überall ist. KI-Kunst, Bilder auf Knopfdruck, Musik von Algorithmen. Ja, was steckt da wirklich dahinter? Wie funktioniert das Zeug? Und warum wird da so heiß drüber diskutiert? Genau das wollen wir heute für dich mal ein bisschen auseinandernehmen.
Absolut, ja. Wenn wir von KI-Kunst sprechen, meinen wir im Grunde alle Kunstwerke, bei denen künstliche Intelligenz, also KI, eine maßgebliche Rolle spielt. Sei es bei der Erstellung oder vielleicht auch nur als Einflussfaktor. Dahinter stecken oft ziemlich komplexe Verfahren, maschinelles Lernen, neuronale Netze, solche Dinge. Um das Ganze vielleicht etwas zu ordnen, kann man sich, sagen wir mal, drei Hauptrollen für die KI vorstellen. Erstens die KI als Schöpferin. Also fast autonom, wie bei diesen bekannten Bildgeneratoren, DALL-E oder Midjourney zum Beispiel.
Mhm. Zweitens, die KI als intelligentes Werkzeug, wo menschliche Künstler sie nutzen für spezielle Effekte etwa. Deep Dream von Google wäre da so ein Beispiel. Und drittens, das finde ich auch spannend, die KI als eine Art Muse, also als Inspirationsquelle für menschliche Kreativität.
Okay, verstehe. Unsere Mission für dich heute ist also klar. Wir wollen dir einen, verständlichen Überblick verschaffen. Von den Wurzeln über die Technik bis zu den aktuellen Debatten und was das eben alles für die Kunstwelt bedeutet. Wir haben uns da durch das Material gewühlt und picken jetzt mal die spannendsten Punkte für dich raus. Okay, lass uns mal kurz zurückspulen. Die Idee von Maschinen, die irgendwie denken oder kreativ sein könnten, die ist ja uralt, fast schon mythisch. Aber wissenschaftlich greifbar wurde es erst so im 20. Jahrhundert. Alan Turing zum Beispiel, mit seiner berühmten Frage, können Maschinen denken?
Genau, und der Startschuss für KI als Forschungsfeld, das war wohl dann 1956/57 die Dartmouth Conference. Und erste, einfache neuronale Netze, wie das Perzeptron, wurden da wohl entwickelt.
Richtig. Wobei die KI-Entwicklung dann ja erstmal durch einige, Winter ging. Also Phasen mit weniger Fortschritt und auch weniger Geld. Bis in den 80ern der Konnektionismus wieder Schwung brachte. Aber parallel dazu, und das ist echt faszinierend, entstand schon in den 1960ern die sogenannte Computerkunst.
Schon so früh?
Ja, fast zeitgleich, 1965, gab es erste Ausstellungen. In Stuttgart mit Pionieren wie Georg Nees und Frieda Nake. Und in New York, da waren es Forscher der Bell Labs, Bela Jules und A. Michael Knoll. Ein ganz frühes, bemerkenswertes System war Aaron. Das hat der Künstler Harold Cole ab Ende der 60er entwickelt.
Aaron?
Ja, Aaron war anfangs regelbasiert. Aber das hat über Jahrzehnte gelernt, selbstständig zu zeichnen. Und später sogar mit echten Farben und Pinseln zu malen. Das Programm hat dann Komposition und Farbfall getroffen.
Wow. Okay. Und dann kam aber der Punkt, wo es richtig rasant wurde, oder? Ich denke da so an die letzten 10, 15 Jahre mit Deep Learning. Da fiel mir in den Unterlagen immer wieder der Begriff GANs auf. Generative Adversarial Networks von 2014. Das klang zentral.
Das war es auch. GANs waren echt ein Durchbruch. Stell dir das quasi vor wie einen Wettstreit. Ein Teil der KI, der Generator, versucht, möglichst echte Bilder zu machen.
Okay.
Während ein anderer Teil, der Diskriminator, versucht, die Fälschungen zu erkennen. Und dieser Wettstreit, der treibt beide zu immer besseren Leistungen an. Neuere Modelle, die oft noch bessere Ergebnisse liefern, nutzen Techniken wie VQGAN plus CLIP. Aber das Grundprinzip, maschinelles Lernen aus riesigen Datenmengen, das bleibt ähnlich.
Ein spannendes Potenzial, was viele dieser Modelle haben, ist das sogenannte Zero-Shot-Learning.
Zero-Shot-Learning. Was heißt das jetzt genau?
Das bedeutet, die KI kann Konzepte kombinieren oder Dinge darstellen, die sie so in den Trainingsdaten nie explizit gesehen hat oder die es in der Realität vielleicht gar nicht gibt. Das bekannteste Beispiel dafür ist dieser Avocado-Sessel.
Ah ja, habe ich gehört. Verstehe. Und heute wimmelt es ja nur so von Werkzeugen. DALL-E von OpenAI, Imagen und Party von Google, Midjourney, Stable Diffusion. Letzteres ist seit August 2022 sogar Open Source, habe ich gelesen. Der Code ist frei verfügbar. Das hat sicher nochmal einen Schub gegeben. Ja, absolut. Stable Diffusion hat die Verfügbarkeit und die Nutzung stark verbreitet. Es wird zum Beispiel in der 3D-Grafik eingesetzt, um mit Software wie Blender maßgeschneiderte Texturen für Modelle zu erzeugen. Der Clou dabei ist oft, weil die KI sie komplett neu generiert, sind sie in vielen Fällen frei von Urheberrechten Dritter. Aber man muss auch sagen, perfekt ist das alles noch lange nicht.
Du meinst diese berüchtigten Bilder mit Leuten, die 6 Finger haben oder komische Hände?
Genau, das ist so ein Klassiker. Gerade bei Details wie Händen oder komplexen anatomischen Strukturen, da machen die Modelle oft noch Fehler. Die fallen manchmal erst auf den zweiten Blick auf, weil der Rest des Bildes so, ja, überzeugend wirkt. Die Entwickler arbeiten aber mit Hochdruck daran, das zu verbessern. Die Updates kommen ja teilweise im Wochentakt. So ein typisches Artefakt aus dem Jahr 2024 war zum Beispiel ein ansonsten total realistisches Bild einer Japanerin, die aber unauffällig einen dritten Arm hatte.
Echt jetzt? Krass.
Ja. Das zeigt, wie schnell sich das entwickelt, aber eben auch, wo die Hürden noch liegen.
Okay, also diese Generatoren, die aus Textbeschreibungen den Prompts Bilder machen, das ist die generative KI-Kunst. Das gibt's ja nicht nur für Bilder, oder? Ich habe gelesen, man hat sogar versucht, Beethovens unvollendete 10. Sinfonie per KI weiterzuführen.
Auch für Musik, für Text, Code, sogar 3D-Modelle und Videos inzwischen. Das ist sicher die Form von KI-Kunst, die gerade am meisten Aufmerksamkeit bekommt. Aber der Begriff ist eigentlich breiter. KI kann in der Kunst auch ganz andere Rollen spielen. Zum Beispiel zur Analyse oder zur Steuerung von Interaktionen, ohne selbst das eigentliche Kunstwerk zu generieren.
Wie meinst du das?
Naja, denkbar sind Installationen, die auf Besucher reagieren. Oder Systeme, die Muster erkennen. Es gab zum Beispiel mal die Installation Smile to Vote. Die wollte über Gesichtserkennung die politische Einstellung von lächelnden Menschen erraten.
Oh. Das klingt provokant?
Ja, hochgradig provokant und natürlich diskussionswürdig. Oder Smart Hands, eine Installation, die angeblich durch Beobachtung deiner Handbewegungen errät, an welche Zahl du denkst. Und dann gibt es die faszinierenden Projekte, bei denen die KI selbst quasi als Autorin auftritt. Da wäre dieser humanoide Roboter Aida, der tatsächlich malt und zeichnet. Oder ein Projekt namens Botto.
Botto?
Ja, Botto wird als dezentraler, autonomer Künstler bezeichnet. Diese KI generiert nicht nur Kunstwerke, sondern nutzt auch sogenannte Smart Contracts. Das sind digitale Verträge auf einer Blockchain.
Ah, okay.
Um die Werke eigenständig auf Auktionen anzubieten und die Einnahmen zu verwalten. Das stellt natürlich ganz neue Fragen nach Autorschaft und Kontrolle.
Wow, das geht ja weit über reine Bildchen hinaus. Wie kommt das denn so im etablierten Kunstbetrieb an? Stößt das auf offene Arme oder eher auf Skepsis?
Beides, würde ich sagen. Man sieht ganz unterschiedliche Ansätze. Einerseits wird die KI selbst manchmal fast wie ein Künstler inszeniert. Das berühmteste Beispiel ist sicher dieses Gemälde Edmond de Bellamy. Das wurde 2018 bei Christie's für echt viel Geld versteigert. Gemacht hat es ein Kollektiv namens Obvious mit Hilfe eines GAGNs.
Stimmt, das ging durch die Presse.
Andererseits nutzen viele etablierte Künstlerinnen und Künstler KI ganz klar als Werkzeug. Wie eine neue Art Pinsel oder Meißel sozusagen. Sophia Crespo zum Beispiel schafft damit faszinierende Visualisierungen, die Natur und künstliche Systeme verbinden. Mario Klingemann gilt als Pionier, der die technischen Möglichkeiten auslotet, um neue Ästhetiken zu schaffen. Und Patrick Tressett, der lässt Roboter zeichnen und reflektiert damit über Kreativität und Nachahmung.
Das klingt nach ziemlich großen Umwälzungen. Welche Auswirkungen hat das denn konkret auf die Kunstwelt?
Die sind vielfältig. Zum einen spüren Kreativberufe, Illustratoren, Designer, vielleicht bald auch Musiker, einen wachsenden Konkurrenzdruck. KI-Tools können manche Aufgaben einfach schneller und günstiger erledigen. Das sorgt natürlich für Unsicherheit.
Klar.
Zum anderen eröffnen sich aber auch völlig neue kreative Möglichkeiten und Formen der Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine. Und wir sehen, wie die Grenzen zwischen den Kunstformen verschwimmen. Bildende Kunst, Musik, Performance, KI kann das alles verbinden.
Und wo kann ich mir das als Kunstinteressierter mal ansehen? Also jenseits meines eigenen Computerbildschirms?
Da gibt es inzwischen einiges. Es gibt etablierte Festivals für Medienkunst, die KI schon lange auf dem Schirm haben. Allen voran die Ars Electronica in Linz. Die gibt es ja schon seit 1979. Die leisten da immer wieder Pionierarbeit.
Okay, Linz.
Kunst und Medien, das ZKM in Karlsruhe oder das Haus der elektronischen Künste, HEC, in Basel wichtige Orte, die sich dem Thema widmen. Und es gibt natürlich zunehmend Ausstellungen.
Kannst du da mal ein paar Beispiele nennen, die vielleicht herausstechen?
Ja, also Aida, diese Roboterkünstlerin, die hatte schon 2019 ihre erste Soloshow in Oxford. In München gab es 2020 Götzendämmerung, die konnte man sogar virtuell besuchen. Bemerkenswert war 2023 Alles Kunst in Bad Oeynhausen und Rinteln. Das war wohl die erste deutsche Ausstellung mit fast nur KI-generierten Werken.
Ha, interessant.
Und 2025 startete in Berlin Rivalen, Fotografie versus Promptografie, eine direkte Gegenüberstellung. Es entstehen sogar erste, ganz spezialisierte Orte. Die Dead End AI Gallery in Amsterdam seit 2023. Die nennen sich die weltweit erste Galerie nur für KI-Kunst. Und der bekannte Medienkünstler Rafik Anadol plant für Ende 2025 in Los Angeles das erste Museum für KI-Kunst namens Dataland.
Das klingt ja fast, als wäre KI-Kunst schon voll im Mainstream angekommen. Wie sieht's denn bei Kunstwettbewerben aus? Die sind ja oft so Gradmesser und Karrieresprungbrett.
Ja, da hat es 2022 ordentlich gekracht. Jason Allen gewann mit seinem Midjourney-Bild Theater de Pera Spatial einen Preis bei einem Wettbewerb in Colorado. Er hatte aber angegeben, dass es KI-generiert ist. Die Jury wusste es, aber die Öffentlichkeit war teilweise echt empört.
Oh je.
Das hat eine riesige Debatte über Originalität und Autorschaft losgetreten. Ein Jahr später, 2023, legte der Berliner Fotograf Boris Eldaxen nach. Er gewann einen Preis bei den renommierten Sony World Photography Awards.
Okay.
Lehnte ihn aber öffentlich ab. Sein Bild war ebenfalls KI-generiert. Er wollte damit provozieren und testen, ob die Wettbewerbe überhaupt auf KI vorbereitet sind. Er sprach von Promptografie.
Promptografie. Die Kunst des Promptens sozusagen. Also eher Skandale und Provokationen am Anfang.
Anfangs ja, aber es bewegt sich was. Es gibt inzwischen Wettbewerbe, die sich explizit an KI-Kunst oder digitale Kunst richten. Der Lumen Prize macht das schon seit 2012. Und 2024 wurden neue, hochkarätige Preise ins Leben gerufen, wie der Human AI Art Award vom Kunstmuseum Bonn und der Telekom. Auch der renommierte Prix Ars Electronica hat 2024 eine eigene Kategorie AI in Art eingeführt. Der erste Hauptpreis ging dort an ein Musikvideo, das komplett mit OpenAIs Video-KI Sora erstellt wurde. Das zeigt schon eine wachsende Akzeptanz.
Und finanziell? Bewegt sich da auch was auf dem Kunstmarkt? Kann man mit KI-Kunst Geld verdienen?
Oh ja, und zwar nicht zu knapp. Dieses Edmund de Bellamy-Bild, das erzielte 2018 bei Christie's über $430.000. Das hat viele überrascht.
Wahnsinn!
Mario Klingemanns Installation Memories of Passers-by-Eye, die laufend neue KI-Porträts generiert, brachte 2019 bei Sotheby's etwa $50.000. Richtig hohe Summen erzielt Rafik Anadol mit seinen datenbasierten Werken oft als NFTs, also diese digitalen Echtheitszertifikate. Seine Kollektion Machine Hallucinations, basierend auf NASA-Daten, da ging bei Sotheby's Einzelstücke für bis zu $2.35 Millionen weg.
2,5 Millionen, krass.
Ja. Selbst die Roboterkünstlerin Aida mischt mit. Ein Porträt von Alan Turing, von ihr gemalt, wurde 2024 für €1.2 Millionen verkauft. Und Botto, dieser autonome KI-Künstler, der soll seit 2021 schon rund $6 Millionen Umsatz gemacht haben.
Irre. Aber das läuft sicher nicht ohne Reibung, oder? Ich kann mir vorstellen, dass da nicht alle jubeln.
Überhaupt nicht. Es gibt erheblichen Gegenwind. Eine reine KI-Kunstauktion bei Christie's im Februar 2025, die hieß Augmented Intelligence, die wurde vorab von tausenden menschlichen Künstlern in einem offenen Brief kritisiert.
Okay.
Die Auktion fand zwar statt, aber die Ergebnisse waren eher gemischt. Viele Werke blieben unter Wert oder wurden gar nicht verkauft. Das zeigt die Spannung im Markt. Neben den großen Auktionshäusern etablieren sich Online-Plattformen wie SuperRare oder Verse. Und eben NFTs als Vertriebsweg. Spannend ist aber auch, wie KI beginnt, den Kunstmarkt selbst zu verändern. Es gibt KI-Tools zur Preisvorhersage, zur Erkennung von Fälschungen, Art Recognition heißt da ein Anbieter, und sogar Experimente mit automatisierter Kunstkritik, wie das Projekt AI-Kritik mit einem KI-Kritiker namens Aiden.
Ein KI-Kunstkritiker. Wow. Das führt uns ja direkt zu den großen Streitfragen. Was sind denn die Hauptkritikpunkte und Kontroversen, die da immer wieder auftauchen?
Ein ganz, ganz zentraler Punkt ist die Frage der Trainingsdaten. Das ist wirklich ein heißes Eisen. Die KIs lernen ja anhand riesiger Mengen von Bildern und Texten aus dem Internet. Darunter sind unzählige Werke von menschlichen Künstlern, die dafür in der Regel weder gefragt wurden, noch irgendeine Vergütung erhalten.
Ja, das habe ich auch gelesen. Das ist doch ein Riesenproblem, oder?
Absolut. Das führt zu massiven Urheberrechtsstreitigkeiten und ethischen Debatten über Fairness, Ausbeutung, geistiges Eigentum.
Und dann natürlich die grundsätzliche Frage, ist das überhaupt echte Kunst?
Genau, die Frage nach der Autorschaft und der Kreativität. Kann eine Maschine, ein Algorithmus, wirklich kreativ sein? Oder ist es am Ende nur eine hochkomplexe Form der Nachahmung, der Rekombination? Braucht es für Kunst nicht menschliches Bewusstsein, Intention, Gefühl? Darüber wird heftig gestritten. Interessant ist ja auch, Studien deuten darauf hin, dass wir Kunst anders bewerten, wenn wir wissen, dass sie von einer KI stammt.
Echt? Wie meinen?
Selbst wenn uns ein Bild total gut gefällt, sobald wir erfahren, das hat eine KI gemacht, sinkt oft unsere Wertschätzung. Da scheinen ganz tief sitzende Vorstellungen von, menschlicher Exklusivität bei Kreativität eine Rolle zu spielen.
Verstehe. Ein anderes Problem, das auch erwähnt wurde, sind Stereotypen und Biases in den Ergebnissen.
Und ein, kommt oft ein weißer Mann, gibst du Krankenschwester ein, kommt meist eine Frau.
Oh Mann.
Bei Deutsch erscheinen oft Klischees wie Lederhosen und Dirndl. Das wurde auch bei konkreten Modellen wie Googles Gemini oder Stable Diffusion nachgewiesen. Da wurden teils rassistische oder sexistische Darstellungen generiert. Google musste die Bildfunktion von Gemini ja sogar zeitweise abschalten, nachdem da historisch absurde oder problematische Darstellungen auftraten.
Puh.
Das zeigt, wie wichtig die Datenqualität ist und die Kontrolle der Algorithmen und wie schwer das offenbar ist.
Und dann gibt es noch das Stichwort Deepfakes. Wo passen die eigentlich in dieses ganze Bild?
Technologisch sind Deepfakes eng verwandt mit generativer KI-Kunst. Sie nutzen ähnliche neuronale Netze, aber eben um täuschend echte, aber manipulierte Bilder oder Videos zu erzeugen. Oft indem Gesichter ausgetauscht werden, dieses Face-Swapping. Die sind relativ einfach zu erstellen und oft schwer zu erkennen, auch wenn es manchmal verräterische Details gibt.
Mm.
Im Kunstkontext werden sie manchmal spielerisch eingesetzt. Die Mona Lisa zum Leben erwecken oder verstorbene Künstler wie Dalí in Museen als Avatare auftreten lassen. Das wirft aber natürlich Fragen auf. Wie authentisch ist das? Ist das eine legitime künstlerische Auseinandersetzung oder eine problematische Manipulation des kulturellen Erbes? Und klar, die Gefahr des Missbrauchs für Desinformation ist natürlich riesig.
Ja, absolut. Bleibt die große rechtliche Frage zum Schluss. Wem gehört die Kunst, die eine KI erschafft? Wie ist das mit dem Urheberrecht?
Ja, das ist eine der kniffligsten Fragen und rechtlich noch nicht abschließend in Stein gemeißelt. Aber die Tendenz im europäischen Recht ist aktuell ziemlich klar. Ein Urheberrecht entsteht traditionell durch eine menschliche, schöpferische Leistung.
Menschlich, okay.
Wo also klar nachweisbar ist, dass ein Mensch durch kreative Entscheidungen, und das geht weit über einen einfachen Textprompt hinaus, das KI-Werk maßgeblich gestaltet hat, da kann ein Urheberrecht entstehen. Wenn ein Werk sehr eng an einem bestehenden Werk oder Stil eines menschlichen Künstlers angelehnt ist, können ebenfalls Rechte Dritter betroffen sein.
Klar.
Aber der Kernpunkt für viele aktuelle KI-Bilder ist, für ein rein per Prompt generiertes Bild, bei dem die KI den Hauptteil der schöpferischen Arbeit leistet,
ja,
entsteht nach heutiger Rechtslage in Europa in der Regel kein Urheberrecht für die Person, die den Prompt eingegeben hat.
Ach was, das heißt, viele dieser Bilder sind quasi gemeinfrei? Jeder kann sie nutzen.
Oft ja. Im Prinzip schon. Sie können frei verwendet werden. Aber, und das ist echt wichtig, du musst immer die Nutzungsbedingungen der jeweiligen Plattform prüfen.
Ah, okay.
Die Anbieter wie OpenAI oder Midjourney, die haben eigene Regeln. Die legen fest, was du mit den generierten Bildern machen darfst und was nicht. Also pauschal kann man es nicht sagen, aber die Hürde für einen eigenen Urheberrechtsschutz an KI-generierten Bildern liegt derzeit hoch.
Puh, das war jetzt wirklich ein Ritt durch eine komplexe neue Welt. Von den technischen Grundlagen über die kreativen Explosionen bis hin zu den, ja, handfesten Konflikten im Kunstmarkt und den rechtlichen Grauzonen.
In der Tat. Was bei all dem deutlich wird, KI-Kunst ist weit mehr als nur ein technisches Gimmick. Sie fordert uns heraus, über ganz fundamentale Konzepte nachzudenken. Was verstehen wir unter Kreativität? Wer ist ein Autor, eine Autorin? Und wie wird sich das Verhältnis von Mensch und Maschine in einem der ureigensten menschlichen Bereiche der Kunst weiterentwickeln?
Ja, absolut. Eine Menge Stoff zum Nachdenken. Aber vielleicht als letzten Gedanken für dich da draußen zum Mitnehmen. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wie KI Kunst macht. Aber wie könnte KI vielleicht die Art verändern, wie wir Kunst in Zukunft erleben? Oder sogar, was wir überhaupt als Kunst ansehen werden, auf Weisen, an die wir heute vielleicht noch gar nicht denken? Denk mal drüber nach.
Danke, dass du bei dieser Erkundungstour von Prompt mich mal dabei warst.
Bleib neugierig. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.